LQ, der Podcast für zirkuläres Denken, Kinästhetik und Lebensqualität.
Also, Herr Kannberg, wir sprechen über das Alter und das ist die erste Frage, wie alt sind Sie?
Ich bin jetzt 91 Jahre alt.
Und als Sie ein Jugendlicher waren, hatten Sie das Gefühl, dass Sie mal so alt werden, oder?
Das was?
Dass Sie so alt werden.
Nein, das hatte ich nicht. Ich hatte immer das Gefühl, ich müsste 69 Jahre alt werden, damit ich die Jahrtausendwende erlebe, von 1999 auf 2000. Ja, und jetzt bin ich viel älter. Ja. Die Jahrtausendwende liegt weit hinter uns.
Ja. Und Sie sind damals in Deutschland, wie man an der Sprache hört, aufgewachsen. Woher sind Sie?
Das ist richtig. Ich bin gebürtiger Düsseldorfer, aber aufgewachsener Berliner. Mhm. Also bei Berlin aufgewachsen und Preußen ist meine Heimat sozusagen. Wenn man das landsmannschaftlich sehen will, ist das so.
Sie haben die Kriegsjahre Junge miterlebt.
Ich habe die Kriegsjahre bis zu Ende miterlebt. Und 1945, als alles kaputt war und Nazi-Deutschland zu Ende war, habe ich mitten in Berlin gelebt, inmitten von Trümmern.
Das heißt, Sie haben diese ganze...
Ich habe diese Episode weitgehend bewusst erlebt.
Als 14-Jähriger oder so?
Als 14-Jähriger. Das hat mich bis heute geprägt.
Und was ist die Prägung, die Sie haben davon?
Die Prägung, die ich habe, ist nie wieder Krieg. Ich bin also dafür und setze mich auch dafür ein, dass die Politik alles versucht, um Kriege zu vermeiden. Und wir haben jetzt ein ganz anderes Ziel, das erstrangige Ziel vor allen anderen ist, dass die Erderwärmung gestoppt wird. Weil wenn das nicht passiert, dann ist Schluss. Und wenn man das nicht erreicht und wenn man das nicht als erstrangiges Ziel verfolgt, dann hat alles andere keinen Sinn. Und was mich am meisten stört, das ist, dass die Gier den Menschen treibt, viele Menschen treibt. Haben, 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 anstatt in Frieden zu leben, und dafür zu sorgen, dass es allen anderen besser geht.
Und diesen Teil haben Sie ja vermutlich nach dem Krieg miterlebt, oder? Als es darum ging, wieder aufzubauen?
Ja, das habe ich natürlich miterlebt, denn 1945 lag ja alles in Trümmern. Und das Geld, das man hatte, das waren amerikanische Zigaretten. Nichts anderes. Nur das zählte. Denn das Geld, die Rentenmark, die wir damals hatten, die war nichts mehr wert. Das war praktisch Papier. Und erst als es in Deutschland gelang, die Währungsreform einzuführen und damit die D-Mark auf den Markt zu bringen, hatte Geld wieder einen Wert. Und man bekam für seine Arbeit und für seine Anstrengungen einen Lohn, mit dem man etwas anfangen konnte. Und plötzlich waren alle Schaufenster wieder voll. Und zwar von heute auf morgen. Das hat uns damals am meisten verblüfft. Ware war also da. Sie wurde nur gehortet. Es war Bückware, die man unterm Ladentisch hervorholen musste als Verkäufer. Und damit ging dann plötzlich das reale Leben los. Und man musste also aufbauen. Und das ist dann ja weitgehend gelungen. und unter der seinerzeitigen Führung bei uns in Deutschland unter Konrad Adenauer, der auch das ein großes Verdienst ist, auch gewesen ist, die Feindschaft zu Frankreich aufzuheben und in eine Freundschaft zu verwandeln. Das ging natürlich nur langsam, aber er hat es durchgesetzt. Mhm. Und damit war ein Grundriss vorhanden, um an ein geeintes Europa zu denken, das uns heute noch begleitet und das nicht kaputt gemacht werden darf.
Und Sie haben dann, Sie waren 14, als der Krieg fertig war.
Ja.
Und dann mussten Sie sich auch orientieren beruflich und so. Sind Sie dann in Berlin geblieben?
Das ist dann so gewesen, da in Berlin alles zerstört war und wir auch keine Wohnung mehr hatten, hatten wir das Glück, dass unsere Familie unversehrt geblieben ist. Und mein Vater ziemlich früh aus russischer Kriegsgefangenschaft entfliehen konnte, über einen großen Umweg, der über Österreich und Bayern schließlich nach Berlin geführt hat, wo wir eine behelfsmäßige Wohnung hatten. Das war aber, Berlin war damals sowjetisch besetzt und da war nichts zu gewinnen und mein Vater hat sich dann abgesetzt nach Niedersachsen in eine Kleinstadt und zwar deshalb, weil es damals in der sogenannten britischen Besatzungszone mehr zu essen gab als woanders. Das war zunächst einmal das wichtige Ziel, dass man wieder essen konnte und etwas für sein Geld bekam. Die Währungsreform kam erst noch ein paar Jahre später. Ja, und dann hatte ich die Gelegenheit, in Lüchow, in Niedersachsen, in dieser Kleinstadt, in der wir dann zur Untermiete lebten, praktisch zwangsweise. Aber da hatten wir dann ein paar Räume für uns und ich konnte dann in eine neu gegründete Oberschule für Jungen und Mädchen eintreten und habe die bis zu meiner Matura 1951 besucht. Mhm. Nach der Matura war ich einer der wenigen Glücklichen, die sofort eine Arbeit angeboten bekamen, nicht zuletzt, weil ich so gute Zeugnisse hatte und habe dann in einer Textilfirma als Industriekaufmann begonnen. Und da ich technisch interessiert war, habe ich das Kaufmännische mehr oder weniger mit der linken Hand erledigt und war meist im Betrieb, weil mich das Mechanische und das Konstruieren und Erarbeiten von Gewebemustern außerordentlich interessierte. Und so habe ich das dann auch weiter betrieben und konnte die Lehre als Industriekaufmann nach 2 Jahren vorzeitig abschließen. Danach hat es mich in der Lehrfirma nicht mehr gehalten und ich wollte meinen Horizont erweitern und bin von dort nach München gezogen.
Also von Berlin, dann ins Richtung Westen und dann nach München.
Und dann nach München, ja, richtig. Und in München habe ich eine neue Stelle angetreten, die auch halb kaufmännisch und halb technisch war. Ich musste mich in ein völlig neues Arbeitsgebiet einarbeiten, und zwar als Ersatzteilverkäufer für Landmaschinen.
Aha, ein ganz anderes
Gebiet. Ein mir völlig unbekanntes Gebiet. Mhm. Und ich musste dann an die Bauern in Bayern und in Baden-Württemberg Landmaschinenersatzteile verkaufen.
Wie haben denn die Bauern auf einen Preußen reagiert?
Unterschiedlich. Meist waren es geschäftliche Gespräche. Mhm. Die haben gesagt, was ihnen fehlte. Und ich habe das in Aufträge umgemünzt und ihnen dann die Teile zugeschickt. Mhm. Es war am Anfang auch ein wenig schwierig, weil die Bauern sprachen natürlich bayerischen Dialekt, den ich bis anhin ja kaum kannte oder gar nicht kannte. Aber wir haben uns immer zusammengefunden. Mhm. Das war schon wichtig, aber es war auch interessant. Mhm. Und wenn die Bauern die Bestellung aufgegeben hatten, dann sagten sie, Hospi. Und ich sagte, ja, ja. Sie fragten also, ob ich sie verstanden
ja,
hätte.
Ja,
ja, ja, genau. Das war dann der Fall.
Und dann?
Und nach einigen Jahren machte mir das keinen besonderen Spaß mehr. Und ich dachte, du musst irgendwie auf der beruflichen Leiter nach oben kommen. Und dann habe ich da gekündigt und habe dann angefangen, bei Osram zu arbeiten.
Osram, die Glühbirnen?
Dem damals in Deutschland größten Glühlampenhersteller. Ja. Ja. Birnen haben wir nie verkauft, das hielten wir immer für Obst. Wir haben Lampen verkauft.
Ja. Ja.
Und das, wo die Birnen in Anführungsstrichen eingesetzt worden sind, das hieß Leuchte.
Aha.
Also man muss unterscheiden zwischen Lampe und Leuchte.
Ja.
Das sind zwei Dinge.
Ja.
Naja, und bei der Firma bin ich bis zu meiner Pensionierung geblieben und habe im Laufe meiner Arbeit dort verschiedene Positionen eingenommen.
Und das war dann in Bayern oder?
Das war dann in Nordrhein-Westfalen.
Ja. Ja.
Ich habe dann in Wuppertal gelebt, war aber zuständig für die beiden Niederlassungen, die Verkaufsniederlassungen in Köln und in Essen. Und in Essen hatten wir ein großes Regionallager.
Mhm.
Und dafür war ich personell und für den kaufmännischen Ablauf verantwortlich.
Also ein Manager geworden.
Ja.
Ja. Und dann sind Sie in Pension gekommen, das war dann vor 2000, hä?
Ja, ja, das war 1988.
Mhm.
Dann fand eine Umorganisation statt und mein Arbeitsplatz wurde damit hinfällig.
Mhm.
Dann hat man mir eine Abfindung gegeben und ich konnte in Ruhestand gehen.
Mhm.
Inzwischen war ich verheiratet. Wir haben aber keine Kinder gehabt. Und als meine Frau 2005 gestorben ist, bin ich ein Jahr später in die Schweiz gezogen. Ich bin nach Geigenen gekommen, weil ich hier sozusagen Wahlverwandte hatte. Mhm. Also Menschen, mit denen ich persönlich nicht verwandt bin, aber geistig waren.
Mhm.
Und befreundet.
Ja.
Seit Jahrzehnten.
Mhm. Und dann sind Sie quasi vom Ruhrgebiet oder vom Rheingebiet da in die Alpen gezogen. Die Freunde haben Sie hierher gezogen. Und wie gefällt es Ihnen da im
Mir gefällt es hier sehr gut. Ich bin zunächst mal auf zwei, drei Wochen hierher gekommen, habe in Lachen im Hotel gewohnt und konnte dann da ist mir eine Wohnung angeboten worden und die habe ich dann ein Jahr später gekauft und bin von Wuppertal nach hier gezogen, nach Laben, nach Galgenen.
Ja. Ja. Und jetzt, wie gesagt, in der Zwischenzeit sind Sie 92 Jahre alt oder im 92.
Jetzt bin ich 91 Jahre alt. Und bin seit 2 oder 3 Jahren in der OBSU in Schübelbach und fühle mich da sehr wohl.
Und Sie haben, arbeiten jeden Tag, Ihre Selbstständigkeit zu erhalten, wie ich beobachte?
Ja, ich habe meine Selbstständigkeit bis dahin voll bewahrt. Erledige auch heute noch meine sozusagen privaten Geschäfte übers Internet und über Computer und halt die modernen Medien und komme damit gut zurecht, muss mich aber um Unterkunft und um das Versorgen der Unterkunft nicht mehr kümmern. Stattdessen habe ich meine Freizeit und kann tun und machen, was ich möchte.
Und wenn Sie jetzt über 90 Jahre alt, was bietet das Alter?
Ich sehe das Alter ganz gelassen an. Man weiß ja, dass man eines Tages die Augen zumacht und nicht mehr auf am nächsten Morgen. Und so träume ich dahin. Ich bin interessiert an allem Möglichen, an technischen Dingen, an politischen Dingen, bin aber kein Schweizer geworden, sondern habe meine Staatszugehörigkeit behalten. Und ich habe gedacht, du musst nicht die Staatsangehörigkeiten wechseln wie Wäsche. Also bleibe ich Deutscher, fühle mich aber in der Schweiz sehr wohl. Ich fühle mich hier gut aufgehoben, habe eine Reihe von Bekanntschaften schließen können und was das Alter anbelangt und die Zukunft, so liegt das nicht allein in unserer Hand. Man kann versuchen, einiges zu gestalten, aber das Wichtigste, was man rechtzeitig machen sollte, und das möchte ich gerne weitergeben, das ist, dass man seine Angelegenheiten bei Zeiten ordnet. Das habe ich getan. Ich habe also so weit vorgesorgt, wie man das nur tun kann, zu dem damaligen Zeitpunkt vor 3, 4 Jahren. Und seitdem lebe ich unbeschwert. Und ich muss mir keine Sorgen um mein Leben, um meine Zukunft machen. Ich kann mich mit allem Möglichen beschäftigen und das bekommt mir also sehr gut. Ich habe keine Sorgen oder mache mir keine Sorgen. Das muss man vorher tun. Man muss rechtzeitig den Punkt finden, an dem man seine Angelegenheiten ordnet und dann kann man für sich hinleben.
Und was ich höre,
dass ich heute keine großen Reisen mehr machen kann, das belastet mich nicht. Ich habe viele sehr schöne Reisen gemacht mit meiner Frau zusammen und auch danach noch nach ihrem Tod habe ich sehr viele schöne Reisen gemacht, bin aber nicht in der ganzen Welt herumgekommen, wie das heute als Muss gilt. Das halte ich für größten Quatsch. Die Leute kennen ihre nahe Heimat nicht, sind aber in Australien, in Neuseeland, in Asien, in Japan, in Nord- und Südamerika gewesen, auf den Hawaiis. Ja, wozu? Das guckt man sich einmal an und dann hat man nur noch die Bilder oder hat Bilder auf dem Foto. Aber das ist doch, ja, schön ist das überall. Und das kann ich hier haben. Und das genieße ich hier.
Ja, schön. Und Sie sind, wie ich gehört habe, am Anfang politisch sehr engagiert. Also
ja.
Die Klimageschichte, dann diese Ukraine-Geschichte, ja. Und so weiter.
Ja.
Und ich denke, das ist ja ein wichtiger Teil, dass man sich engagiert mit der Lebenserfahrung.
Das tue ich. Ich habe diverse Briefe auch an Politiker geschrieben oder an hochrangige Politiker, an den deutschen Bundespräsidenten, nie eine Antwort bekommen. Ich habe auch seinerzeit Briefe nach Bern geschrieben und habe einzelne Bundesräte angeschrieben, von denen ich immer eine Antwort bekommen habe. Mhm. Ob sie mich befriedigt hat oder nicht, das sei dahingestellt. Aber sie waren immer so nett und haben mir geantwortet. Auch das schätze ich an der Schweiz. Man bekommt Antworten.
Und was ist Ihr Ausblick für die Zukunft der Menschheit?
Mein Ausblick ist zwiespältig. Das will ich mal so sagen. Im Grunde habe ich das Gefühl, dass es bergab geht. Aber noch immer haben bisher die Menschen etwas gefunden, das abzuwenden. Und mein Ausblick ist für die Zukunft, dass man das auch weitermachen soll. Und das, wie vorhin schon gesagt, das vorrangige Ziel ist, den Planeten bewohnbar zu halten. Und vor allem, dass die Gier, die die Menschen antreibt, haben, 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 dass das zurückgedrängt wird. Die Leute sollten einfacher denken und sich mit dem zufrieden geben, was uns umgibt. Jeder Tag ist sehr schön. Ob es regnet oder schneit oder ob die Sonne scheint. Und die Astronauten, jeder, der oben war, berichtet, ein wie wundervoller Anblick, der Blick auf den Planeten sei. Und das sollten wir weiter beibehalten und sollten uns bemühen, diese schöne Erde zu erhalten und nicht bis ins Letzte auszubeuten und damit die Lebensgrundlagen zu verletzen. Das wäre mein Ausblick und mein Wunsch und das Ziel, das es zu verfolgen gilt. Selbst für uns Alte ist das wichtig. Wir werden zwar eines Tages, eines nicht mehr allzu fernen Tages, nicht mehr da sein, aber wir müssen zusehen, dass wir diese Gedanken in der Jugend beibehalten oder neu wecken und sie dafür engagieren, dass sie dieses Ziel anstreben und nicht darauf aus sind, Macht und Gier zu vereinen, um die Erde kaputt zu machen. Das kann das Ziel nicht sein.
Ich danke für das Gespräch, sehr interessant, und wünsche Ihnen noch viele unbeschwerte Zeit und vermutlich wichtig, dass Sie Ihre Erfahrungen jungen Leuten erzählen, weil Appell, es darf nie wieder Krieg geben, ich denke, der ist...
Ja, das tue ich im Rahmen meiner Möglichkeiten.
Ja.
Das war LQ, der Podcast für zirkuläres Denken, Kinästhetik und Lebensqualität.